ARD Sounds.
Jetzt sind Ihre Geografiekenntnisse gefordert. Was haben Grönland und Spanien sowie Portugal und Island gemeinsam? Ganz genau, von dort aus kann man am kommenden Mittwoch eine totale Sonnenfinsternis beobachten. Und zwar eine ganz besondere, weil sich der Schatten des Mondes erst kurz vor Sonnenuntergang so vollständig auf die Erde legen wird, dass auch ungeübte Augen natürlich durch die entsprechenden Schutzgläser die flammende Korona der Sonne erkennen können. Dieses Spektakel wollen sich viele Menschen nicht entgehen lassen. Es ist kaum noch möglich, ein freies Bett in Spanien zu bekommen. Auch die Flüge nach Reykjavik sind wohl weitgehend ausgebucht. Woran liegt das? Warum geht von einer Sonnenfinsternis so ein Sog aus? Was fasziniert die Menschen daran? Darüber spreche ich mit dem Philosophen und Bestsellerautor Christoph Quarch. Herr Quarch, erklären Sie uns bitte, wie es kommt, dass so viele Menschen diese Sonnenfinsternis live erleben wollen.
Naja, ich sag mal, so eine totale Sonnenfinsternis, das bekommt man ja vielleicht nur ein einziges Mal im Leben geboten. Und das möchte man sich dann natürlich auch nicht entgehen lassen. Aber als Philosoph denke ich mir natürlich, dass da vielleicht auch noch mehr dahinter steckt. Vielleicht so eine Art kollektive Erinnerung an die graue Vorzeit, in der unsere Vorfahren bei der Sonnenfinsternis irgendwie in Panik geraten sind. Also man stelle sich mal so vor, plötzlich verdunkelt sich am helllichten Tag die Sonne, ja, das große Gestirn, das fast überall als Gottheit verehrt wurde. Was sollte das bedeuten? Ja, dann fragt man sich, zürnt uns hier die Göttin? Oh nein, ein Schatten verdunkelt sie immer mehr. Sowas hatte man ja noch nie gesehen und keiner wusste auch, wie das ausgeht. Also ich finde, man kann sich schon vorstellen, dass sich so eine Erfahrung wirklich traumatisch in das Gedächtnis der Menschheit eingebrannt hat. Und man kann sich auch vorstellen, was es dann für eine Erleichterung war, als ein Thales von Milet im 6. Jahrhundert vor Christus eines Tages, so stelle ich mir das vor, zu seinen Mitbürgern sagte, also passt auf, morgen gibt es eine Sonnenfinsternis. Kein Grund zur Panik, das ist ganz natürlich, ich kann euch das erklären.
Also da haben Sie mich jetzt auch neugierig gemacht. Hat dieser Thales von Milet recht behalten? Also gab es dann wirklich am darauffolgenden Tag eine Sonnenfinsternis?
Ja, wir kennen sogar genau den Termin. Das war am 28. Mai 585 vor Christus. Und der Thales, der wurde natürlich ziemlich berühmt durch diese Prognose. Der gilt bis heute als der erste Philosoph der europäischen Geschichte, obwohl er eigentlich viel mehr Naturforscher war und gar nicht so sehr Philosoph, weil seine Leidenschaft war das, was diese alten Griechen die Theoria nannten. Das heißt so die betrachtende Schau. Und das ist interessant, denn es verrät viel darüber, wie eigentlich die Wissenschaft entstanden ist. Also diese großen Geister in Griechenland, die betrieben Wissenschaft, weil sie verstehen wollten, wie diese erstaunliche Welt, dieser Kosmos funktioniert. Und deswegen stellte Thales halt jede Nacht seine astronomischen Betrachtungen an. Und so konnte er dann eben die Bahn der Gestirne berechnen und vorhersagen, dass sich genau am 28. Mai die Mondscheibe vor die Sonne schieben wird. Das war natürlich ein Meilenstein der Wissenschaft, wirklich ein Triumph, der zeigte, dass es möglich ist, mit Hilfe von Wissenschaft den Menschen die Angst zu nehmen.
War das also der eigentliche Antrieb, der die Pioniere der Wissenschaft im alten Griechenland dazu gebracht hat, ihre Beobachtungen anzustellen? Wollten sie den Menschen die Angst nehmen?
Ich glaube, das war ein Teilaspekt, aber der eigentliche Antrieb war, glaube ich, noch ein anderer, weil die Griechen, die nannten die Welt Kosmos, ja? Das heißt auf Deutsch wörtlich tatsächlich schöne Ordnung. Das heißt, die waren wirklich davon überzeugt, dass diese Welt ein perfektes Lebewesen ist. Und sie sahen den Beweis dafür genau darin, dass diese Welt so geordnet ist, dass man sogar eine Sonnenfinsternis vorhersagen kann. Also weil die Welt, wir würden vielleicht heute eher sagen, die Natur für sie vollkommen war, galt sie ihnen dann auch als sowas wie als Maßstab und Vorbild. Das heißt, sie gingen davon aus, dass man als Mensch nur dann wirklich gut leben kann, wenn man sich dabei an die Spielregeln dieses Kosmos, dieser schönen Ordnung, dieser Natur hält. Und deswegen war es ihnen halt so wichtig, diese Spielregeln zu erforschen. Ja, es gab damals so eine Formel, Zen Kataphysin, das heißt Leben im Einklang mit der Natur. Ja, das war das Motto, aber davon haben wir uns heute natürlich weit entfernt. Ja? Bis dahin, dass es eben heute Leute gibt, die überhaupt nichts davon wissen wollen, was die Wissenschaft über diese Spielregeln der Natur herausgefunden hat und dann eben auch von den Vorhersagen, die diese Wissenschaft trifft, eigentlich nichts wissen wollen. Also ich habe gerade gelesen, 59% der Deutschen leugnen den Klimawandel. Also da scheint es so, als ob wir in diese graue Vorzeit zurückkehren.
Wie erklären Sie sich das? Sind Menschen vielleicht so gestrickt, dass sie die Wissenschaft nur dann gelten lassen, wenn sie ihren Interessen entspricht oder ihre Meinungen bestätigt?
Ja, es sieht ja fast so aus. Also ich glaube, jeder glaubt ja irgendwie daran, dass am Mittwoch über Westeuropa eine Sonnenfinsternis stattfinden wird. Also ganz so, wie es eben die Algorithmen der Wissenschaftler vorhersagen. Aber mehr als die Hälfte der Deutschen bezweifelt, dass die Algorithmen der Wissenschaftler auch dann zutreffen, wenn sie uns eine Klimaerwärmung prognostizieren. Also vielleicht hat das auch damit zu tun, dass die neuzeitliche Wissenschaft irgendwann mal mit dem Versprechen aufgetreten ist, dass der Mensch Macht über die Natur bekommen kann. Und das hat ja manche Wissenschaftler auch dazu verleitet, eben mit der Macht zu paktieren. Das hat dann wiederum die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft beeinträchtigt. Ja. Deswegen wäre es aus meiner Sicht schon gut, wenn sich Politik, Wirtschaft und Wissenschaft wieder ein Stückchen mehr entkoppeln würden. Oder ich sag mal so, wenn dieses alte Ethos der Wissenschaft neu zur Geltung käme. Also die Welt verstehen, um im Einklang mit den Spielregeln des Lebens, mit den Spielregeln der Natur leben zu können. Und das hieße natürlich dann auch mal, den Klimawandel ernst nehmen und das Verhalten dem anpassen. Denn wenn wir das nicht tun, ja, dann sägen wir halt den Ast ab, auf dem wir sitzen, eben die Natur.
Diesen Podcast hörst du am besten in ARD Sounds.